Deutschlandfunk, Information und Musik.
Nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine hingen Ukraine-Flaggen an jedem Theater, jedem Museum, jedem Konzerthaus in Deutschland. Israel-Flaggen sind dagegen so gut wie gar nicht zu sehen nach dem bestialischen Terrorangriff der Hamas auf israelische Zivilisten vor einem Monat. Natürlich gibt es von manchen Kulturinstitutionen Solidaritätsbekundungen, aber es sind wenige. Andere, die sonst sehr laut politische Standpunkte vertreten, die haben damit offensichtlich Schwierigkeiten. Stella Leder ist Kulturwissenschaftlerin und Gründerin des Instituts für neue soziale Plastik und sie beschäftigt sich schon seit längerem mit dem Thema Antisemitismus in der Kultur. Frau Leder, viele Kulturinstitutionen haben in den ersten Wochen geschwiegen, kritisieren nun aber Israels Reaktion, die Bekämpfung der Terrororganisation Hamas. Sind das Doppelstandards, fehlende Empathie mit Israel oder schon Antisemitismus?
Tja, also das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde kurz einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ich glaube, dass wir im Moment noch nicht richtig beurteilen können, was eigentlich alles passiert im Kulturbetrieb, weil das sehr, sehr widersprüchlich ist. Also wir haben das von Ihnen schon erwähnte Schweigen, das erstmal sozusagen auffällig war. Wir haben Glorifizierung des Terrors durch Kuratoren, durch Künstlerinnen und Künstler gesehen. Wir haben aber durchaus auch eine Reihe von sehr, sehr klaren Statements gesehen, die sich solidarisch mit der israelischen Gesellschaft zeigen und auch ganz klar sich gegen Antisemitismus aussprechen. Das heißt, ich glaube, wir haben, oder mein Eindruck ist, dass wir im Moment so ziemlich alles, also das ganze Spektrum sozusagen haben. Und selbstverständlich würde ich sagen, das sind Double Standards, wenn man wenn jetzt das Vorgehen der israelischen Armee kritisiert wird und gleichzeitig geschwiegen wird zum Antisemitismus, der sich global zeigt und gleichzeitig geschwiegen wird zum Terror der Hamas.
Hm. Dann bleiben wir vielleicht beim letzten Punkt. Sie haben es genannt, Glorifizierung. Wie erklären sich das, dass aufgeklärte oder vermeintlich aufgeklärte Intellektuelle Terror glorifizieren?
Tja, auch da muss ich sagen, also das stürzt mich in eine ziemliche Krise. Ich glaube, das geht auch anderen Leuten im Moment so. Ich habe immer in den letzten Jahren darüber geredet, über Antisemitismus im Kulturbetrieb. Ich hätte nicht gedacht, dass das so weit geht. Das ist was, was mich im Moment noch so schockiert, dass ich das schwer analysieren kann. Also dass sozusagen latenter Antisemitismus über Nacht umkippt in offenen und eliminatorischen Antisemitismus. Das hätte ich nicht gedacht. Man muss aber, glaube ich, mindestens sagen, ja, also auch wenn es noch nicht ganz verstanden ist, was da alles passiert, man muss natürlich mindestens sagen, wenn bedeutende Künstlerinnen und Künstler solche Aussagen tätigen oder auch Kuratoren solche Aussagen tätigen, dann tun die das ja auch mit dem Eindruck, dass solche Aussagen noch geduldete Aussagen sind und akzeptierte Aussagen, also dass man mit solchen Statements Teil der internationalen Kunstszene sein kann. Und da, das finde ich doch sehr, sehr erschreckend. Und da würde ich sagen, da sind jetzt alle gefordert, also natürlich insbesondere die Kulturinstitutionen, ganz klar rote Linien aufzuzeigen und das deutlich zu machen, dass das nicht sein kann, also dass das keine akzeptierten Meinungen sind oder keine Meinungen, die zum demokratischen Diskurs, sage ich mal, gehören.
Aus welcher Ecke kommt das denn in Deutschland? Vielleicht können wir doch mal ein paar Namen oder auch Institutionen nennen.
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir hatten, also die Welt und die Taz haben darüber berichtet. Wir hatten einen Fall eines Kurators, der hat gerade eine Ausstellung gemacht am Center for Contemporary Arts. Das ist eine Galerie in Berlin. Der hat sich so geäußert, also der hat auf Instagram ein Bild geteilt von den Menschen, die da von den Rave wegrennen und hat darüber geschrieben, Poetic Justice. Wir haben teilweise bei den Demonstrationen in Berlin, da gab es zum Beispiel diesen Moment, in dem so eine Gruppe von Leuten vom Auswärtigen Amt saß und geschrien hat, Free Palestine from German Guilt. Das ist jetzt keine Terrorverharmlosung, aber das ist natürlich antisemitisch. Da waren Leute aus der Kunstszene dabei. Und wir haben auch eben wieder aus der internationalen Kunstszene, die aber auch hier in Berlin ist oder in Deutschland ist, von Künstlerinnen und Künstlern aus allen möglichen Ländern entsprechende Aussagen. Also das sind amerikanische Künstler, das sind, also die kommen aus allen möglichen Ländern. Ich glaube, dass es sozusagen, also das ist, wie gesagt, mit so einem Spektrum zu tun haben und dass wir sehen, wie eine Hamas-Rhetorik, die eine Rhetorik ist, in der das so dargestellt wird, als sei der 7. Oktober ein Akt des Widerstands, dass die sozusagen durchsickert und anschlussfähig ist an Diskurse, die wir allgemein gesehen haben in den letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahren vor allem. Und in diesen Diskussionen, also in diesen Diskursen gibt es so ein sehr dichotomes Weltbild, da sind die Unterdrücker auf der einen Seite und die Unterdrückten auf der anderen Seite und wer also Widerstand leistet gegen die Unterdrücker ist, das sind dann die Guten. Und in dem Moment, wo die Hamas sagt, wir leisten Widerstand gegen die Unterdrücker, ist das dann anschlussfähig hier an solche Diskurse, die den Kunstbetrieb sehr stark bestimmen. So, und da, glaube ich, muss man tatsächlich sehr dezidiert drüber reden, was das bedeutet und was das für eine unglaubliche Zäsur bedeutet, auch für Juden der Diaspora, auch für Juden in Deutschland. Und auch, das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, was das für eine Zäsur bedeutet für jüdische Künstlerinnen und Künstler, die sich ja auch in diesen Kontexten bewegen und jetzt gerade eine Erfahrung machen, die bedeutet, jüdisches Leben ist sozusagen, wird als unwertes Leben verhandelt in diesen Diskursen.
Es wäre ja keiner aus der Kunstszene auf die Idee gekommen, den IS zu verherrlichen.
Ja, das muss man sagen. Das kann man natürlich nur mit Antisemitismus erklären. Mhm. Ja, also sozusagen, das ist völlig klar.
Ja. Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Leute wie Judith Butler, die US-Intellektuelle und Vordenkerin vieler progressiver Leute, auch aus dem Kulturbetrieb, die Gräueltaten der Hamas ebenfalls als legitimen Befreiungskampf gerechtfertigt hat in einem Interview?
Ja, das ist fürchterlich. Natürlich spielen solche Leute eine große Rolle. Es ist ja sozusagen, also gerade wenn jetzt, ich sag mal im weitesten Sinne, Autoritäten, ja, für diese Szenen sich so äußern, dann wird es natürlich nochmal legitimiert. Und im Fall von Judith Butler ist das, ich sag mal, ein besonders dankbarer Fall, weil Judith Butler Jüdin ist. Und da wird dann in diesen identitätspolitischen Logiken, die wir haben, sozusagen gesagt, guckt mal, wenn eine Jüdin das sagt, dann ist das ja unproblematisch. Das ist natürlich hochproblematisch. Und da würde ich aber auch sagen, das gilt generell. Also ich würde sagen, in dem Moment, wo solche Leute sowas sagen, solche bekannten Intellektuellen etwas sagen, wenn angesehene Künstler solche Dinge sagen, wir hatten ja zum Beispiel diesen fürchterlichen offenen Brief, der im Art Forum veröffentlicht wurde, ich glaube am 19. Oktober, also keine zwei Wochen nach dem Terroranschlag. Den haben, meine ich, 8000 Künstlerinnen und Künstler unterschrieben. Da sind sehr, sehr bedeutende Personen dabei, international. Und dieser Brief entnennt im Prinzip den 7. Oktober und macht so eine komplett einseitige Logik auf, warnt vor einem vermeintlichen Genozid in Gaza. Das ist sehr dämonisierend. Und es ist wahnsinnig antisemitisch, weil es sozusagen den Ursprung der Gewalt, nämlich das Pogrom vom 7. Oktober, nicht benennt.
Also Täter-Opfer-Umkehr.
Ja, natürlich eine Täter-Opfer-Umkehr. Und das ist natürlich was, wenn jetzt 8000 mehr oder weniger bedeutende Künstler und Künstlerinnen sowas unterschreiben, dann prägt das selbstverständlich die internationale Gegenwartskunst.
Vizekanzler Habeck hat in seiner Ansprache, die ja weit geteilt worden ist, ganz dezidiert auch den Antisemitismus in Teilen der Linken angesprochen. Darf sich da die Kulturszene oder diese Teile, über die wir da gerade sprechen, mit angesprochen fühlen?
Ja, selbstverständlich. Und ich muss sagen, ich finde es gut, dass Sie das ansprechen, ja, weil die Linke hat immer gefordert, dass sich die Konservativen der eigenen Geschichte widmen und war immer kritisch und hat immer gesagt, wir müssen uns kritisch mit unserer eigenen Geschichte befassen. Die Linke, die wir heute jetzt sehen, und zwar sowohl in Deutschland als auch international, tut es aber nicht für die eigene Geschichte. Also die Geschichte des Antizionismus in der Linken, der zumindest in Deutschland bis in die 20er Jahre zurückgeht und in Westdeutschland natürlich viel zu tun hat mit den 60er, 70er Jahren und so weiter, das wird kaum thematisiert oder gar nicht thematisiert. Und ich muss sagen, ich finde das so ein bisschen intellektuell unredlich. Und ich finde das insbesondere unredlich in einer Situation, wo die Aufgabe von linken Intellektuellen, egal was sie vor dem 7. Oktober gesagt haben, gedacht haben, geschrieben haben, die Aufgabe von linken Intellektuellen ist, sich davon erschüttern zu lassen und die eigenen Analysen und Sichtweisen zu überprüfen. Und das passiert bisher wenig oder gar nicht. Und das macht natürlich die israelischen linken Intellektuellen völlig verzweifelt.
Warum so große Teile des Kulturbetriebs ein Problem haben mit einem klaren Bekenntnis, mit Solidarität zu Israel, das habe ich mit der Kulturwissenschaftlerin Stella Leder besprochen.